Meine Hoffnung ist, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Jahren genug Kanäle und Tools haben, die diese Vielzahl an Kommunikationskanälen wieder zusammenbringen und mir morgens auflisten, was ist jetzt wichtig. LinkedIn, Instagram, Slack, E-Mail und so weiter, Kalender, Schulmails der Kinder. Was ist jetzt gerade wichtig? Das kann eine KI dann leisten. Das ist dann schon sehr, sehr geil.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit Herz und KI. Ich bin Fanny Rosenberg, Redakteurin bei DUB Unternehmer und ich begrüße euch ganz herzlich und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wenn ihr in der nächsten Zeit mal wieder den Spruch hört, früher war doch alles besser, dann dürft ihr diesen Leuten gerne mal dieses Wissen hier um die Ohren knallen. Früher waren Arbeitszeiten zwischen 14 und 16 Stunden täglich ganz normal und das vor allem nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder zu den Hochzeiten der industriellen Revolution, also ist auch schon ein bisschen her im 19. Jahrhundert. Es wurde 1900 ein 10-Stunden-Arbeitstag gesetzlich gemacht und dann sind wir 1965 bei dem angekommen, was wir alle heute kennen, nämlich der 40-Stunden-Woche. Und als ich das ein bisschen recherchiert hatte, da war ich schon erstaunt, dass sich seitdem gar nichts mehr daran getan hat, obwohl ja die Art und Weise, wie wir arbeiten, sich ja doch sehr verändert hat. Und das sowohl was Berufe angeht, in denen die Arbeit sehr physisch ist, also zum Beispiel beim Bau, der Landwirtschaft, in der Industrie, um da so ein paar Bereiche zu nennen, als auch die Arbeit in Berufen der Wissens- oder Kreativarbeit, also diese typischen Bürojobs. Also wir tippen ja mittlerweile nicht mehr mit der Schreibmaschine. Wir kommunizieren nicht mehr vorwiegend wie früher mit Briefen, also der technologische Fortschritt, die Automatisierung, die Digitalisierung, die ist vorangeschritten und wir sind also ganz bestimmt seit Einführung der 40-Stunden-Woche in unserer Arbeitsweise effizienter geworden. Und wir werden in dieser Folge darüber sprechen, wie viel Sinn diese 40-Stunden-Woche eigentlich noch macht, welche Mittel uns heute zur Verfügung stehen, die wir noch vor ein paar Jahren eben noch nicht hatten und wie wir uns damit vielleicht den Weg ebnen können in eine wunderschöne 4-Tage-Woche. Einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2022 zufolge wünschen sich 81% der Vollzeitbeschäftigten eine Einführung der 4-Tage-Woche. Und damit ist immer gemeint, also die Verringerung der Arbeitszeiten, ohne dass sich dabei auch der Lohn verringert und ohne vor allem auch, dass dann am 5. Tag doch auf irgendeine Weise wieder Arbeit anfällt. Gesetzlich verankert ist zum Beispiel die 4-Tage-Woche in Belgien seit 2022. In Israel sollen auch fast 90% aller Beschäftigten ihrem Beruf mit deutlich reduzierten Arbeitszeiten nachgehen. Und es laufen auch in Deutschland schon Versuche von Unternehmen, die diese 4-Tage-Woche ausprobieren. Es gibt einen sehr anschaulichen Versuch auch der Cambridge University in Großbritannien. Da wurde ein Pilotprojekt ausgetestet, 60 Unternehmen mit knapp 3000 Beschäftigten. Und das war auch ganz interessant, einfach das Ergebnis dieser Studie, dass nämlich es 65% weniger Krankmeldungen gab, die Produktivität aber gleichbleibend geblieben ist, sogar so eine ganz leichte Tendenz einer Steigerung aufwies. Und dass auch 40% der Beschäftigten angegeben haben, dass sie sich weniger gestresst fühlen. So, und jetzt ist natürlich so, dass wir 2024 auch etwas auftischen können, das wir 1965 eben noch nicht hatten, nämlich KI-Tools, die eine echte Effizienzsteigerung in den Berufsalltag bringen können. Vorausgesetzt natürlich, dass wir auch wissen, wie wir die geschickt einsetzen können. Und darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge mit Herz und KI. Mit welchen KI-Tools schlittern wir denn jetzt ganz elegant in die 4-Tage-Woche? Welche Tools können wir da einsetzen und vor allem wo? Denn es gibt natürlich viele Aufgaben, die KI-Tools noch nicht zumindest abnehmen können. Und das finden wir jetzt aus Sicht der ArbeitnehmerInnen vielleicht auch noch ganz gut so. Aber eben viele, insbesondere die repetitiven, die monotonen Aufgaben, die uns diese Tools abnehmen können. Da gibt es viele Kniffe, mit denen wir uns da im Team effektiver organisieren können, Prozesse optimieren können, um Zeit zu sparen. Und dass wir eben weniger Zeit brauchen für die Arbeit, aber dann genauso effizient bleiben oder vielleicht sogar noch ein bisschen effizienter werden. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast, der es sich zum Beruf gemacht hat, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Arbeitsweise zu transformieren, sie mit New Work Methoden auszustatten, ihnen die richtigen Tools, die richtigen Technologien aufzuzeigen, so dass dann diese Unternehmen produktiver, kosteneffizienter arbeiten können. Und über diese Themen spricht er unter anderem auch als Co-Host des Podcasts On the Way to New Work. Und das hat, da gibt auch ein gleichnamiges Buch zu diesem Thema, das er geschrieben hat. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Christoph Magnussen, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Blackboat. Hallo.
Hi Fanny, danke dir für die nette Intro. Und es war gerade schon ganz viel, was in mir gearbeitet hat bei den Themen, die du genannt hast.
Genau, wir wollen das ja natürlich jetzt alles gleich so ein bisschen aufbröseln. Vorher würde mich auch noch so ein bisschen eine kleine Vorstellung von dir selbst interessieren, wie du zu dem Thema gekommen bist, wie du zu dem Unternehmen gekommen bist, das du jetzt führst. Genau, wie dein Weg dahin war, dass du dich eben so intensiv mit New Work-Themen beschäftigen wolltest auch und ja, was dich da vielleicht auch antreibt.
Also die New Work-Themen sind zu mir gekommen, weil ich ein Legastheniker bin und einen Schreibfehler gemacht habe. Okay. On the Way to New York habe ich On the Way to New Work gemacht. Und daraus ist einer der größten Podcasts in dem Bereich entstanden. Und ich habe das immer früher Future of Work genannt, weil ich viel auf YouTube gemacht habe. Und dazu gekommen bin ich aber tatsächlich sehr früh. Ich hatte als Jugendlicher mein Geld gespart und mir sehr früh ein drahtloses Telefon zu Hause gekauft, fand das mega. Dann das erste Handy, noch bevor ich 18 war, das war damals echt sehr ungewöhnlich, weil ich glaube, ich hatte das zweite Mobiltelefon an der Schule und den nachweislich ersten Schulverweis für Mobiltelefonbenutzung an der Schule. Das hat unser Oberstufenleiter mal beim 15-jährigen Abi damals gesagt. Und das heißt, mich haben diese Themen immer sehr fasziniert und ich habe ganz früh angefangen, mir fiel es immer leicht, ein Tool zu sehen. Nehmen wir mal, weiß ich nicht, Excel, als mein Vater eine Firma hatte und ich konnte aus Excel relativ schnell ein Zählungstool bauen. Mein Vater hatte einen Getränkegroßhandel, um aus gezählten, verkauften Gläsern abgerechnete Fässer und Liter zu machen. Das war für mich total simpel. Und dann hatte mein Opa, der damals noch lebte, mir was gezeigt, wie er mal, als er anfing mit dem Betrieb, auf einem riesigen Blatt so eine Excel-Tabelle nachgemalt hat, um diese Berechnung zu machen. Das heißt, dieses Interesse von, was kannst du damit tun, aber die Verbindung zu neuen Tools, das fiel mir immer sehr, sehr, sehr leicht. Mhm. Und ich habe das immer als völlig normal betrachtet und irgendwann festgestellt, das fällt vielen Menschen nicht so leicht, aus diversen Gründen, da können wir noch gerne eintauchen. Und das hat mich begleitet. Und deswegen habe ich das auch nie ganz aufgegeben. Selbst wenn ich woanders Teil eines Gründerteams war, was ich vorher auch war, habe ich immer auch auf die Tools geschaut. Aber dann eben diese Lücke zu schließen zwischen Menschen und der Technologie. Denn am Ende ist Kollaboration, Kommunikation. That's all there is. Wir sind ein Haufen von Leuten, die idealerweise in dieselbe Richtung arbeiten.
Super, Christoph. Dann hoffe ich, dass du dein Wissen mit unseren HörerInnen teilen kannst und uns aufzeigst, was wir auch schon jetzt, heute, nach Hören dieses Podcasts machen können, um effizienter zu werden und wie sich dann vielleicht für den einen oder anderen oder vielleicht auch für uns alle der Weg ebnen lässt zu einer Vier-Tage-Woche. Und bevor wir da ins Detail gehen, habe ich noch eine Geschichte, die ich mit dir klären wollte, denn es hatte sich, als ich mich dann vorbereitet hatte auf dieses Thema, über diesem eigentlich so schönen Thema eine kleine graue Gewitterwolke zusammengebraut. Mir kam nämlich der Gedanke, wenn wir jetzt alle durch KI-Tools tatsächlich effizienter werden, unsere Aufgaben schneller erledigen können, dann hat der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zwei Möglichkeiten. Ich kann einerseits sagen, ich finde das schön, jetzt sind meine MitarbeiterInnen alle so schön ausgeruht, die sind gesünder, die sind motivierter, sie können besser arbeiten und wir führen die Vier-Tage-Woche ein. Es kann natürlich auch so sein, dass die ArbeitgeberIn sagt, ja, das ist toll, meine MitarbeiterInnen, die schaffen jetzt auf einmal noch viel mehr in den 5 Tagen. Ich freue mich wahnsinnig über diese Effizienzsteigerung und es bleibt aber bei der 40-Stunden-Woche. Ich kann denen noch mehr reinknüppeln. Wie ist da deine Wahrnehmung dazu? Denn dich kommen natürlich viele Unternehmen zu, die etwas verändern wollen. Die haben sicherlich auch eine gewisse Offenheit dem Thema gegenüber. Wie nimmst du die Haltung wahr von Unternehmen? Wie gehen die um mit der Erwartung, dass KI zwar die Effizienz steigern kann, dass man das dann aber eher zum Anlass nimmt, das Maximum einfach rauszuholen bei den Menschen und dann eben nicht bei der 4-Tage-Woche, sondern doch bei der 5-Tage-Woche bleibt?
Ja, das ist eine spannende Frage und die ganz ehrliche Antwort drauf ist, dass wir es immer mit Menschen zu tun haben, die diese Entscheidung treffen. Und es gibt ein paar Menschen, die trauen sich, den Schritt nach vorne zu machen und Dinge zu tun, die andere noch nicht gemacht haben. Und viele andere kopieren eigentlich nur, was andere dann gemacht haben. Was will ich damit sagen? 4-Tage-Woche bleibt erst einmal ein Konzept, ein Modell, wird erstmal diskutiert. So wie die 5-Tage-Woche irgendwann mal neu war, die ja in der Zeit von Henry Ford eben eingeführt wurde, experimentell. Es war ein befreundeter Unternehmer von Henry Ford aus New York, der Schuhsohlen, glaube ich, produziert hat. Der fing an mit der 5-Tage-Woche und Ford hat das dann ihm gleich getan.
Ganz früh auch schon, ne? Das war ja irgendwie 1919 oder wann war das?
Ja, sehr früh. Ich kann es dir nicht exakt auf das Jahr sagen, aber die 20er Jahre waren ja die Jahre wirklich von Henry Ford, in denen er auch viel ausprobiert hat. Auch auf das Thema dann nachher Massenproduktion kam. Auch das hat er sich abgeschaut, ne? Also das kam aus der Schweineschlachtung in New York. Und diese 5-Tage-Woche hatte einen sehr positiven Effekt. Und Ford hat auch gemerkt, die Leute haben überhaupt die Zeit, um ein Auto zu benutzen, um am Wochenende damit irgendwo hinzufahren. Total sinnvoll.
Ja.
Wir werden das bestimmt noch in irgendeiner Form erleben. Was wir aber jetzt erstmal erleben, und das ist viel wichtiger, ist und ich glaube, das ist auch so in der Zeitgeist, ein Gefühl von, Mensch, das ist alles so chaotisch durcheinander gerade. Was ist da los? Mhm. Wir kommen halt aus einer Zeit, wo in dieser Pandemiephase alle denselben Gegner hatten, Corona, und sich alle sehr zusammengefühlt haben. Und das knallt jetzt gerade wieder auseinander. Dadurch entsteht diese krasse Polarisierung. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Und alle denken, Mensch, das muss man doch längst können. Und wir haben alle vergessen, Videokonferenzen haben wir jetzt ein paar Jahre gemacht. Für die meisten Menschen war das in der Pandemiezeit alles neu. Wir haben das schon 10 Jahre davor gemacht. Für uns war es völlig normal. Und du musst es erstmal lernen. Du musst erstmal verstehen, so eine Videokonferenz gibt dir nicht Flexibilität, sondern sie verhaftet dich vor dem Bildschirm. Ne? Wir beide sitzen vor der Kamera, wir können hier gerade nicht weg. Eigentlich sitzen wir ran verhaftet. Eigentlich ist das Telefon viel flexibler.
Ja.
Diese Learnings, die brauchen bei den meisten Menschen viel Zeit, es sei denn, du unterstützt sie, indem du sie begleitest. Das heißt, Unternehmen, die uns jetzt beauftragen, die haben natürlich schon eine Offenheit dafür und sagen, wir wollen das. Und jetzt sprichst du etwas sehr Richtiges an. Unter vorgehaltener Hand sagen die meisten, ich will eigentlich nur Kosten sparen oder ich will mir aus meinen Leuten rausholen. Ganz ehrlich, jetzt irgendwie feel good, why should we do that?
Mhm.
Dafür brauchst du die tiefe Überzeugung und das auch mittlerweile sehr gut belegte Wissen, dass das langfristig die bessere Investition ist.
Mhm.
Und in meiner Brust schlagen 2 Herzen. Jetzt bin ich zum einen auch Unternehmer und komme aus einem konservativen Haushalt. Ich bin ein absoluter Performer. Klar, meine Familie, wenn du die fragen würdest, dann bin ich der Chiller der Familie. Wenn ich das in der Firma erzähle, dann kommen die hier alle vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Ich sage, ich bin der Chiller der Familie. So. Trotzdem habe ich natürlich auch Phasen, wo ich die Flexibilität brauche. Ich bin dreifacher Vater, ich mache viel mit meinen Kindern und ich nutze diese Technologie, um diese Zeit rauszuholen. Bringt es aber nichts, wenn ich als Unternehmer sage, super, jeder hat 20 Minuten mehr Zeit für Hund, Katze, Kind, sondern ich möchte das ja auch in meiner BWA, in meiner P&L am Ende des Jahres sehen, dass das was bringt. Diese Cases auszuprobieren, zu testen, zu experimentieren, das fällt den meisten schwer, weil das ein sehr anstrengender Prozess ist, weil du ganz viele Dinge anders machen musst, als du sie früher gemacht hast. Was uns leichter fällt, ist, wir bedienen einfach die vielen Tools, die irgendwo ping, pling und so weiter machen und reagieren drauf, weil wir das mal gelernt haben. Das ist der Riesenunterschied. Und das wird dazu führen, dass es bestimmte Firmen gibt, die jetzt wie früher in der Historie auch schon in so einer Phase extrem viel erfolgreicher sind als andere, weil sie verstanden haben, wie man diese neue Technologie nutzt. Also Beispiel kann ich dir geben, das habe ich schon mal genannt, ich war mal in einem Museum, da habe ich über die Rothschilds was gelernt, vor allem über die Taubenzucht und die haben ja so um 1800 rum, wurden die groß und dann hatte der Guide was erzählt, ja und die Rothschilds hatten Brieftauben und deswegen waren die so erfolgreich und die hatten ein ganzes Kommunikationsnetz in Europa und dann war ich so, aber die werden doch nicht die einzigen damals gewesen sein, die Brieftauben hatten, das spricht sich ja auch rum. Da sagte er, ja, also wird schon sein, aber die haben die erfolgreich gemacht. Ich sage, aber wenn alle Brieftauben hatten, warum waren jetzt denn die von den Rothschilds besser als die anderen? Und dann sagte er damals, weiß ich nicht, müsste ich mal nachprüfen. Er war ein sehr akkurater Typ, der jetzt nicht einfach irgendwas erzählt hat. Und er hatte sich gemeldet bei mir und sagte danach, Tage später, Tatsache, er hat rausgefunden, das Futter war besser und die Trainer der Tauben waren besser. Du brauchtest enorm gute Trainer.
Ja.
Es gab in der Zeit sogar ein Magazin, das hieß die Brieftaube, wo die sich alle ausgetauscht haben, was du machst. Will sagen, alle haben dieselben Voraussetzungen. Genau heute wie damals auch. Wie bringst du deinen Leuten bei, damit umzugehen? wie setzt du diese Tools ein? Weil wenn alle Brieftauben haben, willst du die besten haben. Und das ist bei KI jetzt heute das Gleiche. Alle können darauf zugreifen. Ich glaube, beim KI-Spiel wird eine Sache entscheiden, es wird deutlich teurer werden in Zukunft. Mhm. Das heißt, die Schere wird dort aufgehen. Aber die andere Schere, die gerade aufgeht, ist, es gibt Leute, die setzen sich damit intellektuell auseinander und sind enorm schnell und haben es begriffen. Mhm. Und dann hängst du andere ab, die das nicht tun. Mhm. Und die Verantwortung liegt bei Unternehmerinnen und Unternehmern zu sagen, ich setze mich damit auseinander und ich verstehe, in welchem Bereich es etwas bringen könnte. Und dann kannst du echte Kosten sparen, Zeit sparen, Geld sparen. Das ist der Effekt.
Mhm. Also könnte es vielleicht auch sein, dass nicht unbedingt nur aus der, sagen wir vielleicht mal, ethischen oder ja aus dem Wunsch heraus, seinen MitarbeiterInnen ein möglichst schönes und angenehmes Arbeitsklima zu schaffen, sondern vielleicht auch so ein bisschen FOMO, also Fear of Missing Out, dass man abgehängt wird. Auch das könnte ein Hebel sein, dass man sagt, die Viertageswoche hat sich bei anderen bewährt und jetzt müssen wir da vielleicht auch mitgehen.
Also für mich ist es relativ einfach. Ich könnte dir nicht sagen, an welchem Tag ich nicht ein bisschen arbeite. Also ist einfach so, ich liebe auch meine Arbeit. Jetzt bin ich, kann man sagen, ja, du bist ja Unternehmer, kein Wunder. Nee, nicht alles macht Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt auch Tage, wo ich denke, boah. Aber dadurch, dass, guck mal, als ich mein erstes Handy hatte, war für mich, das war 98. Ich habe seitdem dieselbe Telefonnummer, muss ich mal nachgucken. Telekom-Vertrag ist immer noch derselbe. Dass der Moment, als ich rausgegangen bin und draußen angerufen wurde, ich weiß es noch wie heute, ich war zum Schüleraustausch in Frankreich, war ich so, boah, wie krass, ey, keine Kette mehr, an der ich dran hänge. Und ich dachte, wie irre. Jetzt überleg doch mal, jetzt machst du einen FaceTime-Video-Call mit deinem Telefon und das Einzige, worüber wir typisch deutsch uns alle ärgern, ist, der Empfang ist auf dem Land so schlecht. Ja, sorry, dann kauf dir Starlink und dann hast du da super Empfang, kein Problem. Das ist absurd, was da funktioniert. Und sich damit nicht auseinanderzusetzen, das ist das, wo ich sage, das geht nicht als Unternehmerin und Unternehmer, denn du kannst mehrere Sachen haben. Du solltest FOMO haben, dass die anderen ihre Tools besser einsetzen. Mhm. Und natürlich musst du deine Leute gut behandeln, weil ganz ehrlich, die beste, also das Beste, was dir passieren kann, oder sagen wir so, ein Unternehmen ist nichts anderes als ein Haufen an Menschen, die in eine Richtung arbeiten, idealerweise. Ja, die dir auch mal sagen, so nicht, aber die idealerweise in eine Richtung arbeiten. Und die zu organisieren, that's the whole magic. Und da sollte jeder ein Interesse dran haben. Und diese Tools machen etwas möglich. Du sprichst die Vier-Tage-Woche an. Ich nenne es immer Work Faster. Dann sagen alle immer, noch schneller. Sag ich, naja, wenn du mehr Zeit haben willst, sieh zu, dass du schneller fertig kriegst. Und den Effekt beobachtet man auch in Firmen mit Müttern, mit Teilzeitvätern, mit vielen Menschen, die nicht die Zeit haben. Die kommen schneller zum Punkt. Der Rest packt halt die Arbeit in die Stunden, die sie haben.
Also unabhängig davon, ob die Viertageswoche nun kommt oder nicht, was einfach schön ist, ist natürlich die Aussicht, schneller und effizienter arbeiten zu können, damit man eben mehr Zeit hat für was auch immer. Ne?
Das ist die berechtigte Perspektive als ArbeitnehmerIn und als ArbeitgeberIn, dann zu sagen, okay, wie kann ich trotzdem auch für mich einen positiven Effekt in der BWA haben, ist total legitim, weil so funktionieren Unternehmen. Wenn Wachstum darüber möglich ist, finde ich es legitim, das auch zu heben.
Genau. Und lass uns jetzt mal uns genauer ansehen, womit wir das denn erreichen können. Also zunächst mal die Frage, mit welchen KI-Tools arbeitest du denn eigentlich, die jetzt auch schon zugänglich sind? Also womit erreichen wir das? Und vielleicht kannst du ja auch noch dazu sagen, ob das dann Tools sind, die aktuell bezahlpflichtig sind oder vielleicht sogar kostenlos zugänglich.
Also wir haben natürlich ich selber als Christoph kann natürlich privat jedes Tool testen, was ich möchte, weil ich auch Content Producer bin, mache ich das auch. Mhm. Dann gibt es natürlich Tools, die unterliegen dem Datenschutzstandards, wo wir dann auch schauen, was vertreten wir als Blackboard, was machen wir mit Kunden. Und wir haben Kunden, die wir bedienen mit ChatGPT Enterprise-Lösungen, also von OpenAI, was eine andere Lösung ist als das, was man als Privatperson erwirbt. Mhm. Copilot, Microsoft, Google Gemini, aber auch Tools wie HeyGen für Videosynchronisation oder 11 Labs für Stimmensynthetisierung. Das sind auch alles spannende Tools. Perplexity ist so ein Ding. Aber wenn ich jetzt zuhöre und sage, cool, alles schon mal gehört, dann komme ich wieder und sage, Leute, die meisten Menschen können nicht mehr ihr Smartphone richtig bedienen.
Ja.
Ganz ehrlich, bevor ich irgendein anderes Tool verwende, würde ich mich auf ChatGPT stürzen und das verstehen im Detail, wie es funktioniert. Und zwar auch in den unterschiedlichen Modi. Denn, wie ich eingangs gesagt habe, Kollaboration ist Kommunikation. Und ich habe mit ChatGPT einen Sparringspartner, den ich über Text, also Chat, erreichen kann, dem ich eine längere Sprachnachricht schicken kann und der mir die übersetzt, mit dem ich aber auch in den Dialog gehen kann. Der neue Voice-Modus von ChatGPT ist absurd, irre. Mhm. Ich habe morgen am Fahrrad gesagt, hey, sprich mal mit ein bisschen tieferer Stimme. Und fing dann an, tiefer zu sprechen auf einmal. Und dann denkst du, was geht? Und das ist natürlich in der EU alles noch nicht zugelassen, weil in der EU heißt es dann, man könnte denken, das ist jetzt ein echter Mensch und deswegen dürfen wir das nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz, was damit möglich ist, ist eine ganz andere Art von Austausch, von Interaktion und Ideengenerierung. Die meisten sagen, ich lasse mir doch von der KI keine Ideen generieren. Aber Ideen entstehen ja häufig auch im Dialog, wenn wir beide jetzt sprechen. Mhm. Warum stellst du mir nicht Fragen und beobachtest, was ich sage, wie ich sage und fertig? Mhm. Diese neue Dimension, die ist für mich so offensichtlich und so klar, dass du damit halt weitere Sparringspartner, weitere Coaches, weitere BeraterInnen in die Firma bekommst, mit denen du arbeiten kannst. Das ist wirklich eine Superpower. Man muss nur wirklich lernen, die auch zu benutzen. Also ich baue dir innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Minuten ein kleines Rack, einen kleinen GPT, der keine Ahnung, die ganze CRM-Datenbank durchsuchen kann und du brauchst dann nicht mehr in deine Adressdatenbank rein und gesagt, jetzt ziehe ich mir eine Liste von 1000 Leuten aus Hamburg, sondern ich frage, welche 5 PodcasterInnen habe ich in meinem CRM, mit denen ich Folgendes besprechen könnte? Und du hast eine Antwort parat, dass das Stunden spart, offensichtlich. Und da gibt es eben ganz, ganz, ganz viele Cases. Das heißt, dieses Tool zu beherrschen, wäre mein oberster Punkt. Das lohnt sich sehr.
Das heißt, bei den verschiedenen Anbietern, die es jetzt gibt, Google oder OpenAI, da ist bei dir schon momentan der Fokus eher auf ChatGPT von OpenAI.
Ja, wir sind Partner von auch Google und Microsoft, also wir sind gleichermaßen nie abhängig von einem. Das heißt, ich persönlich, Christoph, sage, ich würde immer auch schauen, was macht der Platzhirsch. Google hat einen ganz anderen Ansatz. Die haben ein wahnsinnig mächtiges Modell. Die haben ganz viele Grundlagen gebaut. Die würde ich auf keinen Fall abschreiben. Mhm. Microsoft wiederum hat bei OpenAI investiert. Apple arbeitet mit OpenAI. Und es gibt Gründe, warum die so krass erfolgreich sind. Mhm. Und ich bin immer ein Freund davon, auf die Fakten zu schauen. Und wir neigen in Deutschland dazu zu sagen, können wir damit arbeiten? Und dann sage ich mal, Leute, wisst ihr eigentlich, wer das größte Rechenzentrum gebaut hat? GPU-Rechenzentrum für KI? Und dann sagen die meisten, Microsoft, Google? Und dann sage ich, nee. Elon Musk hat in 19 Tagen die Hardware hingestellt, in 19 Tagen die Hardware in Memphis hingestellt für das größte KI-Rechenzentrum derzeit der Welt, GPUs, mit 100.000 GPUs von Nvidia und in 120 Tagen war das Ding up and running und das Modell war trainiert. Das ist absurd. Also die bauen gerade Rechenzentren in den USA, da geht es um Summen von 100 Milliarden Investments. Ich frage mich, wer das in Deutschland stemmen sollte. Geschweige denn, dass die Telekom vermutlich in 19 Tagen nicht mal die PowerPoint-Präsentation für so ein Rechenzentrum fertig hat. Aber das ist ein anderes Thema, verstehst du? Das heißt, also ich gucke immer gerne hin, bevor wir anfangen zu kritisieren, das haben wir damals bei Cloud auch gemacht, zu sagen, warte mal, was steht dahinter? Können wir überhaupt dagegen anstänkern oder sollten wir uns lieber damit auseinandersetzen, was das mit uns macht und was da passiert? Und das ist immer mein Ansatz.
Ja. Jetzt hast du gesagt, und das finde ich ist auch ein super Punkt, dass man tatsächlich oft so viele Funktionen, auch im MacBook oder welchen Computer auch immer man verwendet oder auch beim Handy, beim Apple, was auch immer, so viele Funktionen hat, von denen man gar nicht weiß. Und bei ChatGPT ist das, glaube ich, umso mehr der Fall. Woher wissen wir denn jetzt aber, was genau wir, also wo das große Potenzial schlummert? Wenn wir jetzt uns auf das Berufliche konzentrieren wollen, man kann ja ChatGPT auch ganz viel für private Sachen benutzen, um Einkaufslisten und Fitnesspläne und Pipapo zu erstellen. Aber wenn wir jetzt uns auf die Arbeit in Unternehmen fokussieren möchten, wo liegen denn da die Bereiche, in denen man ChatGPT einsetzen kann und es einem wirklich Zeit spart?
Also vor allem solltest du erstmal mit einer datenschutzkonformen Version arbeiten. Das ist echt wichtig. Also nicht mit der Personal-Version oder nicht mit der Free-Version, weil die auf der wird trainiert und das sagen die auch. Mhm. Dann kannst du dir das eigentlich so vorstellen. Ich nenne das die New Workforce. Das heißt, du versuchst, also du und ich, wir sind ausgebildete SpezialistInnen in unseren Bereichen. So, ne? Du hast, glaube ich, Sinologie studiert, wenn ich richtig gelesen habe. Das heißt, du bist dort eine Spezialistin. Ich habe BWL studiert, bin dort ein Spezialist. Mhm. Und der Blick, den wir auf uns selber haben sollten, ist ein Stück weit mehr zu einer supercharged Generalistin zu werden. Das heißt, wie kann ich diese Tools nutzen, um meine Fähigkeiten zu augmentieren, also zu erweitern. Mhm. Ich habe keine Ahnung von Sinologie, aber ich könnte mit ChatGPT zusammen absolut auch Fragen in dem Bereich beantworten. So wie du sagen könntest, hey, also Projektbriefings, BWL, die von Großkonzernen kommen, keine Ahnung, was die mir sagen wollen. Aber du könntest mit einem KI-Tool innerhalb von 30 Sekunden in einfacher Sprache bekommen, was das soll. Das nennt man augmentieren. Mhm. Das zweite ist, das, was du mit repetitiven Aufgaben genannt hast, das Automatisieren. Das ist der durchaus viel aufwendigere Punkt, weil das Automatisieren, das braucht absolute Klarheit darüber, welcher Prozess lässt sich wirklich sinnvoll automatisieren. Also wo macht das auch Sinn, das zu tun? Mhm. Drei Rechnungen automatisiert zu verschicken, macht halt gar keinen Sinn. Es gibt aber in mittelständischen Betrieben, die wir betreuen, oder auch in kleineren, also Konzernen, Bereiche, da sparst du Hunderttausende bis Millionen ein, weil bestimmte Dinge sehr händisch noch ablaufen. Weil es sich nicht gelohnt hat, dafür ein SAP oder was zu bauen. Aber du schaltest eine KI dazwischen, die halt meinetwegen automatisch Reminder-Mails, personalisierte Antworten oder irgendwas verschickt, wo du sagst, krass, wieso spart das so viel? Weil das früher Personen gemacht haben, die sind immer noch da, die müssen auch den Prozess betreuen, aber das läuft automatisierter. Das heißt, augmentieren, automatisieren und dann kommt der schwierigste Punkt, die gute alte deutsche Ausbildung. Erkennst du, in welchen Bereichen du zusätzliche Ausbildung brauchst, um jetzt diese neue Art von Tätigkeit auszuführen? Und die drei Punkte machen für mich diese New Workforce aus. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die Automatisierung, die ich in meinem Bereich habe, sind bestimmte Mails, also Sachen, die reinkommen, die dann automatisch gedraftet werden zum Beispiel. Also Podcast-Anfragen, da kommen so viele rein, dass sie entweder gar keine Antwort bekämen, oder es würde halt mega lang dauern. Und es gibt zumindest mal einen Draft. Der ist mit meiner Sprache trainiert, der ist mit meiner Art zu schreiben trainiert, der geht aber auch auf den Kontext der Mail ein. Das heißt, es ist teilautomatisiert. Mhm. Augmentieren mache ich den ganzen Tag. Also ich habe das Haus nicht verlassen, da habe ich bestimmt 4-5 Mal ChatGPT schon im Einsatz gehabt, um mir Dinge erklären zu lassen, Sachen zu vereinfachen, Sprachnachrichten zusammenfassen zu lassen in den Themenbereichen. Mhm. Also ich arbeite auch ganz viel mit den normalen Kommunikationswegen. Also ich habe einen YouTube-Kanal, da teile ich die Sachen auch einfach so und habe eine Anwendung gebaut, die mir eine WhatsApp-Sprachnachricht komplett transkribiert und dann mit einem Prompt einfach sagt, was sind die Themen, die in dieser 8 Minuten Sprachnachricht gerade aufgelistet werden und was muss ich im Blick haben? Mhm. Das ist absurd. Das kriegst du innerhalb von 30 Sekunden aufgelistet und kannst sogar damit konkret weiterarbeiten. Mhm. Sowas zum Beispiel, ne? Das ist Augmentierung.
Genau, bei der Augmentierung, da habe ich auch noch die Frage, weil man sagt ja auch immer, noch ist auch ein generatives KI-Tool wie ChatGPT in den Kinderschuhen und man kann sich noch nicht so ganz darauf verlassen, dass diese Daten eben auch alle richtig sind, also Stichwort Halluzinationen. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich in einem Feld mir Wissen erarbeiten möchte und ich kann das aber nicht nachvollziehen, ob das stimmt, weil es eben nicht meine Expertise ist, wie gehst du damit um? Ja.
Genau, das Halluzinieren, das ist total wichtig zu, genau auch da wieder, ne, verstehen, warum passiert das. Ein KI-Modell, jetzt, also GPT und die Transformer, die leben davon, und das ist das Besondere, dass die auf sehr, sehr vielen Daten trainiert wurden. Und die sind nicht dazu gebaut worden, das einfach eins zu eins wiederzugeben, sondern durch diese Datenmenge sind die in der Lage, sich selbst zu reflektieren. Also das, was ein Kind macht, wenn es Fahrradfahren lernt und hinfällt, da sind man Backpropagation, wenn es dann quasi gelernt hat, so falle ich hin, okay, dann mache ich beim nächsten Mal anders, fertig. Das kann GPT, das ist irre, also GPT-4 vor allem. Mhm. Und wenn man das verstanden hat, dann formuliert man den Prompt natürlich so, dass man dann sagt, ne, aber auf keinen Fall Sachen ausdenken, das muss da stehen, ich brauche den Beleg und so weiter, das ist das eine, das heißt Prompten lernen. Und wir haben ein Modell entwickelt, das ist total simpel, das kann jeder benutzen, findest du bei uns auf der Seite, das nennt sich GenAI-Dreieck, besteht aus drei Bereichen. Mit welchem Modell arbeitest du? Wie ist dein Prompt und wie ist der Kontext? Mhm. Die führen zu dem Ergebnis. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Modell verwendest wie Perplexity, das heißt, du änderst das Modell, Perplexity sucht dann auch im Web nach Quellen, dann musst du bei deinem Prompt eben entsprechend schreiben, leg mir halt die Quellen offen, das macht das sowieso schon. Und dann kannst du das nochmal nachüberprüfen, was du da hast. Wenn du mit GPT-4 arbeitest, dann würdest du quasi auch in den Prompt reinschreiben, ich habe hier ein langes Textdokument meinetwegen, nenne mir bitte nur Fakten, Zitate wirklich wortlautmäßig aus diesem Dokument. Das heißt, du passt dann deinen Prompt und deinen Kontext an. Und so variierst du. Und weil ständig neue Modelle kommen, jetzt bei OpenAI O1 Preview erschienen, da musst du beispielsweise deutlich kürzer prompten, weil das Modell an sich schon anfängt nachzudenken. Und dieses KI-Dreieck oder dieses Gen-AI-Dreieck, KI-Dreieck darf ich nicht sagen, weil das hat sich irgendjemand schützen lassen. Gen-AI-Dreieck heißt es bei uns. Absurd, was man sich ja schützen lassen kann.
ja, stimmt.
Ist auch egal. Das ist einfach nur ein Tool, mit dem wir wirklich jeder Person bei uns beibringen, vom Praktikanten, jedem Kunden, und ich habe es auf YouTube geteilt, mit dem du jedes KI, Gen-AI-Tool, also jedes generative KI-Tool bedienen kannst. Das ist total simpel.
Ganz kurze Eigenwerbung sogar hier für euch HörerInnen. Wenn ihr euch auch noch dafür interessiert, wie ihr besser prompten könnt, hört euch gerne auch nochmal die Folge Pimp My Prompt an. Da geben wir euch nämlich 5 einfache Tipps an die Hand, wie ihr sofort besser prompten könnt. Also das nochmal als kleiner Hinweis in eigener Sache. Genau, jetzt wollen wir nochmal schauen, dass wir vielleicht das ein bisschen konkretisieren können. Wir haben ja vor allem davon gesprochen, dass uns KI dabei helfen kann, repetitive Aufgaben zu übernehmen. Und das ist natürlich super, weil das sind insgesamt Sachen, die für uns manchmal so leidige Geschichten sind, die wir machen müssen, weil sie eben kein anderer machen kann noch. Und da kann ja dann wunderbar generative KI ins Spiel kommen. Also gibt es auch Branchen, die da eigentlich besonders davon profitieren?
Also alles, was in irgendeiner Form jetzt gerade am Rechner gemacht wird, ist natürlich prädestiniert. Also viele Leute sehen nicht, dass das irgendwann noch andere Branchen natürlich trifft. Aber nehmen wir mal ganz simples Thema, also alles, wo du Textdokumente vorbereitest, schreibst, Beiträge schreibst, E-Mails schreibst, das sind alles Dinge, die machen wir den ganzen Tag, ne? Und du kannst eine KI relativ schnell zu deiner KI machen, indem du sie halt eben trainierst und erklärst, was deine Art zu schreiben und zu sprechen ist. Und schon bekommst du halt sehr, sehr, sehr gute, zumindest mal Entwürfe raus. Das heißt, du hast diesen ganzen Entwurfsmodus sehr schnell gedraftet. Also bei uns sind die Podcast-Gasteinladungen, die Antworten, die Textvorschläge, das sind alles automatisierte Drafts. Mhm. Wir verfeinern die natürlich, aber die Geschwindigkeit, in der wir das mittlerweile machen, ist kein Vergleich zu früher. Gar kein Vergleich. Mhm. Dann ein Bereich, der in jeder Branche meiner Meinung nach zählt, ist das Thema, einen Sparringspartner zu haben. Also wo ist es nicht sinnvoll, jemanden dabei zu haben, der mal reinhört und sagt, Mensch, also ich habe in diesem Meeting nochmal zwischen den Zeilen das gehört. Oder das ist mir auch noch aufgefallen. Oder hier ist eine bestimmte Herausforderung, vor der ich stehe. Wie könnte ich damit umgehen? Stell mir doch mal irgendwie 10 kritische Fragen, um mal meine Perspektive zu erweitern. Meiner Meinung nach gibt es keinen Job. Auf YouTube meinte jemand, ja, was soll die Kassiererin, Gärtner, Gärtnerin, Bäcker oder der Clown machen. Und habe ich gesagt, selbst ein Clown, ich weiß nicht, ob die Frage ernst gemeint war, aber ich beantworte jede Frage im Ernst, selbst der Clown muss Sketche schreiben, Eventpläne machen, hat administrative Aufgaben, die gibt's halt auch. Und das sind Themen, und ich glaube, da fehlt es den meisten an der Fantasie, weil sie denken, ach, das bringt nichts in 5 Minuten, aber dieser Modus zu lernen, wie das funktioniert, um diesen einen Schritt weiter zu sein, um der Erste zu sein, der Brieftauben einsetzt wie damals, der lohnt sich halt schon. Weil das ins Team zu übertragen, das ist deutlich schwieriger. Alleine das eben zu machen, ist einfach. Aber du musst halt üben und lernen, um das auch ins Team zu übertragen. Sonst dauert das und dann bist du der Letzte, der es nachher macht. In der Corona-Zeit waren ganz viele, die hinterhergerannt sind und schnell plötzlich ein Videoconferencing-Tool haben wollten.
Ich wollte gerade sagen, also die Initiative soll dann ja schon auch vom Unternehmen ausgehen. Es kann ja natürlich, ich glaube jetzt an alle, die jetzt gerade zuhören, das sind wahrscheinlich vorwiegend Menschen, die selber im Job sind, also ArbeitnehmerInnen sind und gerne wissen möchten, wie sie einfach ein bisschen effizienter arbeiten können. Das ist ja auch total gut, dass jeder da die Initiative ergreift und sich so einfach auch sein eigenes Leben ein bisschen leichter macht, sein eigenes Berufsleben leichter macht. Aber die Grundinitiative sollte da schon von Unternehmen ausgehen, die dann ihre MitarbeiterInnen mit dem Wissen ausstatten oder mit den Tools ausstatten, dass das überhaupt auch gehen kann, ne?
Ist also definitiv, ich sehe da eine Verpflichtung einmal bei den Tools und ich sehe auch eine Verpflichtung bei dem Zeit und dem Investment in Trainings. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir einen Teil auch unserer Tätigkeit dort haben, sondern wir haben häufig Beispiele, wo Unternehmen ein Tool einführen, letztes Jahr dann ganz viel plötzliche Rollouts von GPT und dann kommen sie ein Jahr später wieder und sagen, aber so richtig benutzen kann es irgendwie keiner und wir haben noch keinen Effekt. Das ist total krass. Du würdest halt auch nicht einer Gruppe von Leuten einen Basketball hinschmeißen und sagen, spielt mal und dich dann beschweren, wenn die keine Körbe werfen. Ja. Also das macht keiner und das finde ich erstaunlich. Und ich habe mal einen Podcast aufnehmen dürfen mit dem Gründer von Slack, Stuart Butterfield, bevor er das verkauft hat. Das ist ja wirklich, Slack hat er für 27 Milliarden verkauft, absurd. Und der sagte damals, der hat ja Philosophie studiert tatsächlich, und er sagte, das ist wirklich erstaunlich. Also wir sind ein Tool, was die Art und Weise verändert zu arbeiten. Aber es wird kaum Geld dafür in die Hand genommen, Menschen dort mitzunehmen. Und das ist Transformationsarbeit. Und dann gibt es ganz große Kulturprojekte. ohne konkreten Anwendungsfall. Dabei könntest du das wunderbar nehmen, um Menschen zu zeigen, guck mal, so ändert sich deine Art zu arbeiten.
Ja.
Also ich gebe dir mal ein extremes Beispiel. Wir haben in der Buchhaltung bei uns drei Kolleginnen arbeiten, wo man sagen könnte, Mensch, was sollen die mit ChatGPT machen?
Mhm.
Wir haben aber alle, und mir fallen ganz viele Sachen ein, natürlich für Buchhaltung, aber trotzdem haben wir alle im Unternehmen den StrengthsFinder von Clifton gemacht. Das heißt, wir kennen jeder unsere Top-Talente.
Mhm.
Was bringt das jetzt, wenn ich die kenne, du die kennst, wir das aber nie abgeglichen haben? Das heißt, jeder bei uns hat gelernt, ein eigenes GPT zu bauen. Also es ist ein kleines Programm innerhalb von ChatGPT, mhm. bei dem du diesen kleinen Chat mit deinen Talenten fütterst.
Mhm.
Und der reagiert dann bei dir anders als bei mir. Und wir haben die alle innerhalb des Unternehmens freigegeben. Das heißt, mein kleiner GPT kann mit deinem chatten. Und jetzt können wir plötzlich feststellen, Mensch, also wir beiden sind hier bei einem Projekt aneinander gekachelt oder sollen wir zusammen arbeiten? Und dann erklärt uns ChatGPT, die beiden GPTs, ja, aus den und den Gründen.
Mhm.
So, da liegt ihr übereinander, da versteht ihr euch nicht. Weißt du, das sind Themen, die müssten sonst Coaches beantworten. Das kann bei uns jeder bauen.
Gut, ich meine, ihr seid natürlich auch ein besonderes Beispiel, denn ihr wollt ja auch irgendwie eine Leitfigur sein für die anderen Unternehmen, die zu euch kommen, weil sie sowas natürlich erfahren möchten, ne? Gut, also es gibt auf jeden Fall eine Menge, was Unternehmen angehen können, um diesen Weg zu ebnen. Das fängt ja schon dann an mit der Umstrukturierung der Arbeitsweise. Denn man muss natürlich auch daran denken, wenn eine 4-Tage-Woche kommen sollte, dann werden ja viele MitarbeiterInnen auch zeitversetzt arbeiten an diesen 5 Tagen in der Woche. Das heißt, sie sehen sich dann nicht unbedingt und man muss so ein bisschen umdenken. Wie müssen da Unternehmen ihre Arbeitsprozesse, ihre Arbeitsstrukturen anpassen, damit eine 4-Tage-Woche auch erfolgreich umgesetzt werden kann?
Das ist nochmal eine ganz andere Frage für die Arbeitsorganisation, die ist super spannend, ne? Und die beschäftigt mich extrem als Unternehmer. Und die Lösung für die 4-Tage-Woche oder das flexiblere Arbeiten, sagen wir mal überhaupt erstmal flexibler, was du ja gerade benennst, liegt im Asynchron. Und das ist ein Fehler, den wir ganz, ganz viel machen. Das heißt, wir glauben, dass ganz viele Meetings 1:1, so wie jetzt hier im Podcast stattfinden müssen. Ein Podcast muss synchron stattfinden, Punkt.
Mhm.
Man kann mal mein Podcast-Modell mit deinem Podcast-Modell reden und dann haben wir eine Stunde Podcast, aber dann kann man sich drüber streiten, ob das jemand hören will. Aber erstmal müssen wir beide uns unterhalten. Die meisten Meetings, wir machen wahnsinnig viel Meeting-Redesign und gucken uns das an. Die meisten Meetings, und ich rede jetzt von 40-50%, brauchen gar nicht synchron stattfinden. Die könnten theoretisch über einen Post, über eine Mail, über ein Dokument stattfinden. Das sorgt schon mal für extreme Flexibilisierung, extrem. Und wenn du eine 4-Tage-Woche hast, dann musst du das mit deinen Kunden synchronisieren. Das heißt, du musst gucken, wo ist die Erreichbarkeit sichergestellt oder gibt es alternative Kanäle. Also bei uns wird wahnsinnig viel WhatsApp genutzt von Kunden und muss dann den Rest der Firma darauf ausgerichtet haben. Das ist gar nicht so leicht, weil diese Kultur, dieses Asynchrone, das muss erstmal reinkommen.
Ja.
Auch, wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Kollaboration ist Kommunikation. Das heißt, diese Kommunikation gehst du dann eher, wir haben so eine Matrix, asynchron, synchron, ein bisschen eher auf der asynchronen Seite, das heißt auf der zeitversetzten Seite. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Tools,
die
du nutzen könntest.
Welche zum Beispiel?
Naja, also wie toll findest du Sprachnachrichten zum Beispiel?
Also ich nutze die tatsächlich relativ viel, weil ich das manchmal ganz praktisch finde. Dann kann ich mir auch eine Sprachnachricht durchhören, während ich mir gerade die Zähne putze oder irgendwie in der Bahn sitze oder so.
Das ist ein asynchrones Tool mit aber Elementen der synchronen Kommunikation. Ich kann deine Stimme hören. Das heißt, ich höre als jemand, der dich dann kennt, an deiner Stimme sofort, wie es fand ich drauf und so weiter. Ich kann aber auch mittlerweile mit KI sagen, das ist eine 8-Minuten-Sprachnachricht, weil mir jemand vielleicht einen Projektstatus gegeben hat.
Mhm.
Hab, wie gesagt, ein Tool, das kann ich dir gerne im Nachgang mal teilen, ist frei verfügbar, ich habe es auf YouTube geteilt.
Ja.
Du kriegst das als fertiges Transkript und könntest dann mit einem Klick sagen, bitte sag mir, ob es irgendwas in diesen 8 Minuten gibt, was für mich als Geschäftsführer jetzt gerade relevant ist, wo ich agieren muss, weil ich bin eigentlich im Urlaub, ich habe keinen Bock, mir das alles anzuhören. Sag mal, ob irgendwas Kritisches dabei ist.
Ja.
Du kriegst eine Antwort und sagst, nee, eigentlich ist es nur ein Update und sie haben es ganz gut im Griff und die haben ein paar Sachen gut gelöst, aber du musst jetzt gerade nichts tun.
Genau. Hat man auf jeden Fall schon mal 8 Minuten gespart.
Und Stress vor allem. Stell dir mal vor, du hörst das ab und regst dich über irgendwas auf und du hast wie einen Filter dazwischen.
Ja.
So, das meine ich mit asynchron zu nutzen. Und Tools wie Microsoft Teams oder Slack oder ähnliches sind natürlich prädestiniert. Es gibt aber auch Firmen, Da gibt es einfach gute, klare Regeln für E-Mails, wie man die benutzt,
ja,
um zu arbeiten. Also,
welche sind denn das zum Beispiel?
Naja, also du solltest halt, wenn du klare Hierarchien hast, eben vermeiden, gewisse Diskussionen über Mails zu führen, und du solltest halt nicht mit CC arbeiten, sondern mit Postfächern. Also das heißt, wenn wir bei einem Projekt haben, bei DUB, und sagen, das heißt Podcast, dann ist es podcast@dub.de ist meinetwegen, anstatt dass mal ich in CC bin, dann ist mal Jan in CC, dann bist mal du in CC, du findest die Sachen nicht wieder. Und wir haben auch in Microsoft Teams, fangen ganz viele Menschen an, Direktnachrichten zu schreiben und Videokonferenzen zu machen. Und ein Teil der Arbeit besteht dann darin, diese Kommunikationsschnipsel sich gegenseitig weiterzuleiten. Das ist absurd. Also, der größten Teile der Projekte, die wir machen, ist, bevor wir KI irgendwo einführen, räumen wir die ganz normalen Kanäle auf, ganz normale Kanäle, und helfen dabei, die transparenter zu machen, damit du jetzt, wenn du halt arbeitest, darauf reagieren kannst.
Okay, wie löst ihr das denn besser, indem ihr, also es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass viele dazu neigen, weil man das eben auch noch von früher so kennt, dass man mit einer Person einfach mal schnell kurz, einmal kurz in die Tür stellen und fragen, sag mal, wie war denn das hier noch, was hatte der Kunde denn nochmal gewollt und so. Oder man schreibt das eben ganz kurz bei Teams oder was auch immer man da benutzt in den persönlichen Chat. Man ist ja aber ein Team und merkt, ah ja, da muss man vielleicht auch noch den und den mit ins Board holen. Also wie macht ihr das schlauer?
Also die Projekte haben Projektchannels in Teams oder in Slack, ganz klar. Ja. Und du schreibst nur dort rein. Das heißt, wenn du ein Update haben willst, ich war jetzt in Elternzeit dieses Jahr, 3 Monate, dann 3 Wochen im Urlaub, ich war echt lange nicht da, ich wollte ein Update zu einem Projekt haben, also sage ich der KI, fass mir mal den gesamten Kanal zusammen, ist da irgendwas, was ich sehen muss? Bob, kriege ich aus diesem Channel eine Zusammenfassung, fertig.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche, nur dass es wirklich sozusagen ganz deutlich und konkret bleibt. Du nimmst den ganzen Verlauf aus diesem Chat, schmeißt ihn bei ChatGPT rein und sagst dann folgenden Prompt, bitte extrahiere mir die Inhalte, die Aufgaben, die...
Ein bisschen eleganter, wir bauen natürlich Lösungen auch und verknüpfen diese Tools miteinander. Also du nutzt dann im Hintergrund die Anwendung von OpenAI, also du nutzt dann GPT-4 zum Beispiel, aber du nutzt eben auch den API-Zugriff in Slack und kannst das eben zusammenpacken. Das heißt, du schreibst eigentlich nur eine Botschaft, add dem Channel, fass mir bitte die letzten, weiß ich nicht, 4 Monate zusammen. Das ist jetzt ein bisschen viel, aber könntest du theoretisch machen. Ich habe, glaube ich, damals 4 Wochen gemacht oder sowas. So, und dann bekommst du eine Zusammenfassung, die halt ein Prompt wiederum hinterlegt hat. Das heißt, du musst schon natürlich auch wissen, was tust du dort. Du könntest es auch händisch machen und sagen, hier ist meine ganze E-Mail-Inbox, fass mir die mal zusammen.
Ja.
Das ist der einfache Gedanke dahinter. Aber entscheidend ist halt, dass du überhaupt mal darauf kommst und die Möglichkeiten für diesen Zugriff hast. Die meisten Unternehmen entziehen sich dieser Möglichkeit, weil sie glauben, dass Kommunikation personenbezogen ist, bei dir liegt. Das tut sie halt nicht. Das ist der Riesenunterschied. Das heißt, du beginnst erstmal überhaupt offen und transparent zu kommunizieren.
Ja. Und man liest ja jetzt auch immer mehr, dass Unternehmen wieder zurückrudern, was Homeoffice angeht, also was Remote-Arbeiten angeht, weil viele einfach ArbeitgeberInnen so ein bisschen die Befürchtung haben, dass man nicht effizient arbeitet, dass man auch nicht unbedingt überprüfen kann, was die MitarbeiterInnen jetzt da zu Hause machen, ob sie sich irgendwie Zehennägel schneiden oder doch irgendwie arbeiten. Also das heißt, es gibt viele kulturelle Hürden, was die Vorteile der asynchronen Kommunikation angeht. Wie kann man dem denn irgendwie...
Ich habe gerade ein Video gemacht zum Homeoffice-Thema bei Amazon. Das ist krass abgegangen, also auf LinkedIn irre geteilt und kommentiert und auf YouTube auch. Das heißt, es beschäftigt die Menschen. Und Amazon hat ja die 5-Tage-Woche wieder eingeführt, ab Anfang des Jahres.
Ja.
Also Chef hat an alle geschrieben, alle zurück ins Büro. Es sind 80.000 Menschen, die es betrifft. That's a lot of people. Und die Problematik ist, wenn du wirklich asynchron arbeiten willst, brauchst du auch eine asynchrone Kultur, die das tragen kann. Das heißt, ein Beispiel, du willst jemanden wirklich erreichen, weil du ihn jetzt ernsthaft sprechen musst. Ich muss dich anrufen, weil ich dir sage, Mensch, Fanny, wir müssen den Podcast verschieben, weil es gibt hier einen kleinen Notfall. Wie erreiche ich dich?
Handy.
So, jetzt gehst du aber gerade nicht ran, weil du gerade in einem anderen Podcast bist. Was mache ich dann?
Dann, weiß ich auch nicht, würdest du wahrscheinlich warten oder würdest du mich vielleicht irgendwie deine Sprachnachricht schicken oder eine WhatsApp schicken oder?
Es gibt eine ganz einfache Regel, die führen wir bei jedem Kunden ein, die heißt die Two-Times-Call-Regel. Das ist wie das rote Telefon für Notfälle im Weißen Haus, was dazu da ist, zu sagen, Achtung, Achtung, ich war das nicht mit den Atomraketen. In Wirklichkeit gibt es ja X oder Twitter, aber es gab tatsächlich so ein Gerät damals im Weißen Haus. Wir rufen 2-mal hintereinander an. Dann geht mein Telefon zum Beispiel auf laut.
Ah ja, okay. Mhm.
Klingelt dann, egal wo ich bin. Es ist schon auf der Bühne passiert, ne? Ist schon auf der Bühne tatsächlich live passiert. Und dann weiß man, das ist ein Notfall, ich muss reagieren. Simpel. Es ist eine ganz einfache Regel. Die entbindet mich der Pflicht, die ganze Zeit in alle Kanäle zu gucken, weil ich weiß, selbst am Wochenende oder Feiertag wäre ich theoretisch mit einem Two-Times-Call erreichbar. Mhm. Schon bist du entspannter, schon bist du stressfreier und schon hättest du wiederum die Möglichkeit, mich jederzeit zu erreichen, wenn es sein muss.
Ja, das stimmt.
Das sind so Beispiele, mit denen arbeiten wir eben auch. Also wenn Leute von New Work-Methoden sprechen, dann sind das durchaus Dinge, die haben mit harten Zahlen, Daten, Fakten zu tun, aber vor allem damit, wie kommunizieren Menschen. Mhm. Und wenn das nicht festgelegt ist, wenn solche Sachen in Unternehmen nicht festgelegt sind, dann hast du natürlich ein Thema, weil es dann immer chaotisch sein wird, wie erreiche ich wann wen. Und das ist so etwas, das justieren wir auch intern selber ständig nach und verbessern das auch immer wieder nach. Und die KI-Tools, meine Hoffnung ist, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Jahren genug Kanäle und Tools haben, die diese Vielzahl an Kommunikationskanälen wieder zusammenbringen und nicht nur sagen, ist ein Two-Times-Call, sondern mir morgens auflisten, was ist jetzt gerade wichtig. Ich baue das teilweise schon für mich nach, aber das ist, da musst du schon ein bisschen ein Freak sein, um das zu tun, aber LinkedIn, Instagram, Slack, E-Mail und so weiter, Kalender, Schulmails der Kinder, hör mir auf, die schicken mehr als was ist jetzt gerade wichtig? Das kann eine KI dann leisten. Und das ist dann schon sehr, sehr geil.
Ja. Ich würde, weil wir auch, ich habe jetzt ein bisschen auf die Zeit geschielt, ich würde dich bitten, dass du vielleicht auch nochmal konkrete Learnings uns an die Hand gibst. Ich habe dich jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht natürlich die Initiative von den Unternehmen aus, die diesen Weg, diese Transformation gehen müssen oder sollen, wenn sie das möchten. Aber was kann dann jetzt jeder Einzelne von uns tun, damit wir ab jetzt effizienter sind?
Also ich würde sagen, wie gesagt, weil es ist ein sehr gelerntes Modell, also die Podcast-Folge von euch, das macht absolut Sinn. Pimp My Prompt fand ich irgendwie spannend. Bei uns auf der Seite blackboard.ai habe ich es, glaube ich, direkt verlinkt. Also oder mal auf der Blackboard-Seite gibt es dieses Gen-AI-Dreieck, heißt das. Das einmal anschauen, da ist ein Merkblatt, kann man sich runterladen. Das ist für jeden und jede, die vor ChatGPT oder irgendeine anderen KI sitzt. Kann auch Copilot oder interne Bots sein, ist völlig wurscht. Wenn man merkt, ich kriege nicht die Ergebnisse raus, die ich haben will, da steht warum. Das ist ein so grundlegendes Modell, das bringe ich sogar meinen Kindern bei. Und dann etwas, das klingt einfacher, als es ist. Wir haben ein Motto, das heißt intern, new is good. Eine Haltung zu entwickeln für, da kommt was Neues, ich gucke es mir mal an. Weil es passiert gerade so unfassbar viel im KI-Bereich. Keine Ahnung, dann bringt der nächste Tech-Konzern wieder was raus, dann gibt es wieder irgendein Drama auf der Welt. Keine Ahnung, es passieren so viele Sachen gerade. Das heißt, wir tendieren dazu zu sagen, boah, das ist alles ganz schlecht, ich mach die Augen zu, ist mir alles zu viel.
Ja.
Bewusst diese Haltung zu behalten, zu sagen, warte mal, ich bleibe erstmal offen für das Gute, was da kommt. Und ich gucke es mir an. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Wenn man das verschließt, dann verschließt man sich dieser Transformation und man zieht sich selber die Möglichkeit weg, zu lernen. Ich beobachte das an den Social-Media-Kommentaren, die ich habe für meine Contents und meine Themen. Ganz viele Menschen neigen dazu. Und ich kann nur motivieren. Es ist völlig altersunabhängig, diese Haltung zu haben. Junge Leute können sich Augen verschließen, ältere Menschen können die Augen verschließen. Aber das offen zu halten, das ist wichtig. Und wenn du sagst, ganz, ganz, ganz konkret, das wäre für mich der Job-X-Prompt. Das ist ein Prompt, bei dem du, das ist ein super Prompt, den kann ich dir im Nachgang mal schicken, dann kannst du den vielleicht in den Shownotes teilen. Ja, den habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern den hat jemand mal auf Englisch ein bisschen anders konzipiert. Der macht Folgendes. Der fragt dich, wenn du den in ChatGPT eingibst, das ist ein super Prompt, der fragt dich zurück, was ist denn dein Job? Und dann beschreibst du den und dann bekommst du eine kuratierte Liste von 10 Themenfeldern und Ideen, die du in deinem Job mit KI machen könntest. Und dann nimmst du dir ein einziges davon vor und fängst mal an, das umzusetzen. Das macht irre viel Spaß und ganz einfacher Einstieg.
Super, klasse. Christoph, vielen, vielen Dank. Abschließen möchte ich das Gespräch mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft. Also was für Visionen hast du da? Inwiefern durch KI, durch generative KI sich die Idee von Arbeit noch mal neu definieren lässt?
Also ich würde sagen, wir arbeiten alle viel zu gerne, als dass wir es bleiben lassen würden. Das heißt, wir werden auch weiterarbeiten, aber ich glaube, wir können uns Dinge deutlich mehr aussuchen und besser gestalten. Ja. Aber es macht Spaß und es ist aufregend und es wird nicht so schlimm, wie alle immer sagen, dass es schlimm wird.
Super. Christoph, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe viel gelernt. Danke für deinen Input.
Danke dir, Fanny.
Liebe HörerInnen, auch nochmal an euch. Vielen, vielen Dank für die Zeit, für euer Interesse. Schreibt uns gerne als Kommentar, was ihr von diesem Thema denkt. Was haltet ihr davon? Wünscht ihr euch auch eine 4-Tage-Woche oder freut ihr euch einfach darüber, dass ihr noch mehr schaffen könnt innerhalb von 5 Tagen? Inwiefern nutzt ihr schon KI-Tools für euren Beruf und habt auch den Eindruck, dass ihr tatsächlich effizienter dadurch geworden sind? Und was machen eure ArbeitgeberInnen? Wie sind die dem Thema aufgeschlossen? Schreibt uns das gerne als Kommentar. Hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und unseren Podcast abonniert. Und ich bin auch immer sehr, sehr glücklich über Themenvorschläge. Also schreibt uns gerne, zu welchem Thema ihr mal gerne hier eine ganze Podcast-Folge hören möchtet. Das dann immer gerne an podcast@jdb.de. Damit sage ich dann für heute Tschüss. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dann, eine gute Zeit und bis bald hierbei mit Herz und KI.